Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge?
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, von und mit Fums natürlich. Und heute eine besonders frische und ausgeschlafene Folge, weil es ist 21.30 Uhr und ich glaube, so spät haben wir noch nie auf den Aufnahmebutton gedrückt, oder Ole? Das kann angehen.
Ja, ich glaube doch irgendwie schon irgendwie in der ersten Staffel mal, als ich mal aus einem Urlaub wiedergekommen bin oder so, waren wir auch super spät mit dabei, das weiß ich noch. Oder auch als es uns noch wichtig war, regelmäßig am gleichen Tag zur selben Uhrzeit zu veröffentlichen.
Stimmt, ich glaube, Dienstag 0 Uhr. Ja.
Genau, wir hatten es schon mal, aber ich muss auch sagen, heute könnte ich mir Schöneres vorstellen, als mit dir zu sprechen über den Zweit- und Drittliga-Alltag hier um kurz vor 10 am Montagabend. Aber natürlich opfern wir uns auf und sind wieder dabei.
Na sicher.
Und das ist auch gut so, denn ich will erstmal hier, bevor wir jetzt reingehen in die Analyse, wir gehen rein, möchte ich erstmal mit Fanfaren begrüßt werden und möchte von dir deinen Respekt ausgesprochen bekommen.
Die Lorbeeren.
Für meine unfassbar stabilen Tipps vergangene Woche.
Ja, dieses Mal konnte man dir nichts vormachen. Unfassbar. Beide Tipps genau genailed. Du hast bei Hansa Magdeburg gesagt 3-1 und so ist es eingetroffen. Am Ende dann doch noch, auch wenn Magdeburg sich alle Mühe gegeben hat.
Gott sei Dank, danke an Baris Artig.
Ja, das doch nicht noch diesen einen Treffer zu machen. Und beim zweiten Spiel Dresden gegen Ingolstadt hast du 1-1 richtigerweise vorausgesagt. Das ist unfassbar. Woher hast du diese Weisheit dieses Mal genommen?
Ja, ich bin langsam, in ein paar Wochen werde ich mich wieder verwandeln und in mein Aquarium mich zurückziehen, in den Zoo in Mitteldeutschland und dann geht's ja wieder los bei der WM.
Stimmt, dann fragen wieder alle Reporter an, ne? Bei dir. Richtig. Welchen Futtertrog du dieses Mal wählst.
Genau. Und jetzt geht's schon los. Ich stimme mich langsam ein mit zweiter und dritter Liga.
Man muss langsam
generell reinkommen. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis wahrscheinlich die längste Winterpause ever stattfindet im Weltfußball, weil dann geht's los mit der unsäglichen WM in Katar.
Ja.
Und auch bei dir stehen Veränderungen an. Es ist tatsächlich deine letzte Folge, bevor du wieder nach Hause zurückkehrst, bevor wir uns endlich wieder wöchentlich sehen und anfassen können.
Ja.
Deine Zeit in Berlin neigt sich dem Ende entgegen. Wie fühlst du? Was macht das mit Ihnen? Freust du dich auf zu Hause? Freust du dich wieder hier zu sein?
Ja, das sage ich dir ganz ehrlich. Sehr also ich freue mich wieder nach Hamburg zurückzukehren. Es ist einfach, zumindest an den Orten, an denen ich jetzt hier sein konnte, in Berlin und Köln, von der Schönheit einer Stadt, da reicht einfach wenig ran, muss man mal ganz neutral formulieren. Ja. Und vor allem freue ich mich auch, endlich mal nicht immer so halb aus dem Koffer leben zu müssen, so wie jetzt das letzte halbe Jahr, sondern endlich auch mal wieder in meine eigenen vier Wände zurückzukehren. Von daher, freue ich mich. Zwei Wochen sind es ja noch, aber du hast es ja gerade angesprochen, nächstes Wochenende Länderspielpause. Deshalb können wir jetzt schon mal sagen, keine Folge Irrenhaus Unterhaus, wie immer bei Länderspielpause. Deutschland gegen Ungarn und Deutschland gegen England.
Und England.
In der Nations League. Da fieberst du doch auch wahnsinnig entgegen, oder?
Natürlich, ja. Schwarz und Gold.
Geht um viel noch.
Mein Herz.
In der Nations League-Gruppe. Um den Gruppensieg.
Ja. Sicherlich auch ein paar Unterhausakteure aktiv jetzt während der Länderspielpause da. Auf jeden Fall die Augen aufhalten. Allein bei Hansa sind es, glaube ich, drei. Duljevic, Till und Ananu. Also bin ich natürlich gespannt. Aber ja, sonst natürlich kleines Entspannungswochenende für uns beide. Genau, weil wir, wie du schon erwähnt hast, nicht aufnehmen. Worauf ich Bock habe, ist, dass wir uns, wenn wir uns wiedersehen, zur nächsten Folge Hansa gegen Holstein gespielt hat und da sicherlich auch ordentlich Pfeffer drin ist dann.
Ja.
Und das wollte ich auch nochmal öffentlich dich drauf festnageln. Ich habe Bock, zum HSV zu gehen. ich sag's hier jetzt offen und ehrlich.
Zum HSV, zu einem Spiel des HSV.
Ja, ja, zum Heimspiel. Ich will mir die Jungs nochmal reinziehen. Ich bin, ja, das ist ein Guilty Pleasure, die Torhymne des HSV. weißt du ja, bei dir ja auch so ein bisschen. Das ist einfach, stimmt, die geilste Torhymne, die es gibt. Ich habe das Wochenende war ich ein bisschen, ja, war ich hier alleine in meiner Wohnung, hab ein bisschen geputzt und geräumt. Und ja, da ist mir doch dann ein paar Mal die HSV-Tourmusik in die meine Playlist gerutscht. Und da habe ich dann gedacht, so, ne, das wäre auch geil, mal wieder im Stadion zu hören. Und ja, das Wetter wird ja langsam wieder so kalt, dass es sich anbietet, mal wieder zurückzukehren. Weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir beide beim HSV waren, war, als wir uns den Arsch abgefroren haben im DFB-Pokal gegen Köln.
Stimmt.
Oder kurz danach mit meinem Vater gegen Gladbach waren wir, glaube ich, auch nochmal da.
Aber, ja, stimmt, das war die nächste Runde. Ja, das waren so zwei ganz spontane Aktionen. Da dachten wir uns so tagsüber, lass doch nochmal für ein Zwanni den letzten Sitzplatz unterm Dach holen.
Ja.
Wir haben heute Abend nichts
und
vor.
Und gegen Köln war es einfach nur ein Fehler. Ja.
Ja, das stimmt. Und es war wirklich arschkalt. Das weiß ich auch noch.
Lang ist es her.
Lang ist es her. Ich glaube, wir müssen mal reingehen in die Spiele.
Ja, lass uns reingehen.
Lass uns
beginnen in der dritten Liga.
Ich wollte es auch gerade sagen, in der dritten Liga unten, ja, wir steigern uns hier rein und ich würde sagen, wir fangen an mit einem, ja, mit einem Verfolgerduell. Zwei Mannschaften, die ganz gut gestartet sind, eine besser sogar noch ein bisschen als die andere. Platz 5 vor diesem Spieltag hat der SV Wien Wiesbaden belegt. Ist echt ganz stattlich in die Saison gestartet. Spitzenteams von Freiburg 2, da muss man eigentlich aufpassen, dabei ernst zu bleiben, wenn man von Spitzenteams und Freiburg 2 redet. Aber so ist es, so ist es. Spitzenteams wie Freiburg 2 geschlagen, Ingolstadt geschlagen, seit 6 Spielen unbesiegt gewesen. Und ja, nun das schwere Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim, die ja durchaus sich selbst auch zutrauen, ein Wörtchen mitzusprechen, wenn es um den Aufstieg geht. Waldhof Mannheim, alles bisher zu Hause gewonnen, alle Heimspiele, auswärts eher schwach dafür unterwegs. Ja, das machte dann in Summe bisher so Platz 6, 7 meistens. Und ja, jetzt eben gegen Wien Wiesbaden, den fast direkten Tabellennachbarn. Erste gute Chance, auch für die Gäste. Benedikt Hollerbach in der 13. Minute marschierte von der Mittellinie bis an die gegnerische Strafraumkante, verzog dann aber es war ein erstes Zeichen gegen den Waldhof und ja, man konnte eigentlich sehen, dass Wien Wiesbaden wieder ganz gut reinkam in die Partie und allgemein ganz guten Auftritt hingelegt hat. Das hat mich, ich will nicht sagen überrascht, aber mir dann doch ein bisschen imponiert, dass Wien Wiesbaden sich nicht versteckt in dieser Saison.
Nee, also wirklich, war ein mutiger Auftritt als Auswärtsteam und ja, man hat auch gesehen, das Umschaltspiel von Kautzinski fruchtet oder seine Idee des Umschaltspiels Wien Wiesbaden wirklich gut am Kreieren gewesen. Und es gab auch noch einen Aufreger, das war nämlich kurz nach der Hollerbach-Chance, gab es ja eine knifflige Situation.
Stimmt.
Schiri Jöllenbeck hat nicht auf Elfmeter entschieden. Dabei hätte es eventuell einen geben müssen, da Marcel Segert, der Kapitän von Waldhof Mannheim, eindeutig mit der Hand am Ball war im Strafraum.
Ja.
Und aus meiner Sicht auch ja die Körperfläche vergrößert nach einem Schuss eines Wiesbadeners und dadurch den Ball abwehrt vom Tor. Und aus meiner Sicht Elfmeter, das Ganze ging sehr schnell. Ich glaube, Jöllenbeck hatte auch nicht so eine super Perspektive auf den Ball beziehungsweise den Arm von Segert. Mhm. Aber ja, an der Stelle leider ein bisschen Benachteiligung für Wien Wiesbaden, denn da hätte es einen Elfmeter geben müssen, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Also auch, ja, wie gesagt, Handregel jetzt ja gerade auch in den letzten Wochen sehr umstritten. Gab ja auch in der Bundesliga einige strittige Szenen mal wieder. Aber ja, hier hätte ich auch tendenziell eher auf jeden Fall auf Elfmeter entschieden. Du hast gerade gesagt, die Hand, die hing so runter und wäre die Hand dort nicht gewesen, dann wäre der Ball aufs Tor geflogen und so ist er halt abgefälscht worden. Und ich glaube...
So true, Amina Koi.
Genau. Ich glaube, da sehen die Regeln dann ganz klar einen Elfer vor, würde ich einfach mal so behaupten hier. Naja, aber es gab ihn nicht und stattdessen gab es dann eine Ecke. Eigentlich direkt im Anschluss. Und Ahmed Gürleyen, hatte nach der anschließenden Ecke eine Großchance. Kopfball mit großer Mühe nur von Behrens gehalten. Mit vereinten Kräften so kurz vor der Linie. Auf der Linie kam der Ball zum Stehen. Da musste Waldhof auf jeden Fall mal gehörig durchatmen in dieser Phase. Kurz vor der Pause dann eigentlich das erste Mal die Waldhöfer. 38. Minute. Fechner an der Eckfahne den Ball verloren an Le Beau. Und dann können drei Wiesbadener den Ball nicht klären, als der Ball dann reinkommt. Kota ist der Profiteur, zieht ab, aber der Ball geht vorbei. Und so ging es dann mit 0-0 zur Pause. Vom Waldhof relativ wenig zu sehen in der ersten Hälfte.
Ja, schmeichelhaft auf jeden Fall, dass es da noch 0-0 stand, weil Wiesbaden hätte auch nicht nur wegen des nicht gegebenen Elfmeters, sondern auch wegen des Chancenplusses eigentlich mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen. So war es nicht der Fall, aber nach der Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter. Erstmal zumindest Keons Frews mit einem richtig guten Schlenzer da frisch aus der Kabine raus. Mhm. Hätte es auch schon wieder klingeln können, aber auch der verfehlte das Tor ganz knapp. Und dann wurde Waldhof so ein bisschen besser, konnte ein paar Ballaktionen festmachen. Und dann kam es echt in der 64. Minute zu einem Traumangriff über Rossipal, Le Beau, Sohm und Wagner. Ja. Eigentlich von der eigenen Eckfahne hinten ging's los. Rossipal steckt auf Le Beau, der leitet weiter First Touch Football auf Sohm. Sohm mit der Hacke auf Wagner und Wagner dann perfekt in den Lauf von Kota. Der legt sich den Ball kurz zurecht, zieht ab, keine Chance für den Wiesbadener Schlussmann Stritzel. Und ja, stand es auf einmal 1-0. Wenn man den kompletten Spielverlauf anschaut, sicherlich nicht ganz berechtigt, aber dieser Angriff hat auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Wahnsinn,
das
oder?
Stimmt.
Das Zusammenspiel.
Ja, das war große Klasse, auf jeden Fall. In der dritten Liga solche Traumkombinationen, würde ich sagen, eher rar gesät. Das war für jeden Zuschauer, glaube ich, eine Augenweide. Für Wiesbaden natürlich bitter, auch wenn Mannheim in der zweiten Hälfte ein bisschen besser wurde. Danach verflachte das Spiel weiter, würde ich sagen, nach diesem 1-0. Erst in der 78. Minute gab es die nächste Chance für Wiesbaden. Heuser mit einem relativ platzierten Distanzschuss. Behrens musste sich da wirklich strecken, vom Schützen aus unten rechts in die Ecke. Und es war eigentlich zu spät. Wiesbaden kam nicht mehr zu wirklich gefährlichen Szenen. Pascal Sohm sprach hinterher von einem dreckigen Sieg. Muss man, glaube ich, nicht zwangsläufig widersprechen, kann man so sehen. Markus Kurzinski, Wiesbadens Coach, sah Mannheim in der zweiten Hälfte etwas besser, hat aber auch gesagt, in der ersten Hälfte hätte sein Team auf jeden Fall ein Tor erzielen müssen. Naja, Mannheim jetzt auf Rang 6, Wiesbaden rutscht ab auf die 7.
Haben getauscht. Mhm. Ja, aber sicherlich beides Teams, die noch zu Recht Ambitionen nach oben hatten. Man hat auch gesehen, dass Wiesbaden auf jeden Fall die Anlage hat, bloß halt im Abschluss hat es nicht gepasst. Vielleicht fehlte da auch so ein bisschen der Zielstürmer vorne drin.
Ja.
Aber gut, kommen wir zu zwei Mannschaften, die auf jeden Fall zwei Zielstürmer vorne drin stehen haben, nämlich Dynamo Dresden und die Schanze aus Ingolstadt.
Richtig.
Von Pascal Testroth und Stefan Kutschke, die haben sich getroffen, gegen ihre alten Vereine jeweils. Testroth lange bei Dynamo gewesen, Kutschke lange bei den Schanzern und das Ganze war eigentlich, wenn man die Namen sieht und um die Historie weiß, ist es eigentlich ein Topspiel. Guckt man auf die Tabelle, war es nicht ganz ein Topspiel, sondern auch eher ein Verfolgerduell. Aber natürlich viel Hitze drin im Rudolf-Habich-Stadion, klasse Stimmung. Und mit Dresden und Ingolstadt natürlich die zwei Absteiger, die im Laufe der Saison noch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und ja, eigentlich beide jetzt den Anschluss nach oben so ein bisschen finden möchten. Deswegen natürlich ein extrem wichtiges Spiel für beide Teams. Und ich habe im Vorhinein auch vermutet, dass man das sieht im Spielverlauf, aber wurde ein bisschen überrascht, denn in der zweiten Minute ging es direkt schon los mit dem ersten Tor und es war Stefan Kutschke, der zur Stelle war. Nach einer Weihrauchflanke nimmt er den Ball so ein bisschen Volley-Dropkick-mäßig, haut das Ding auf den Boden und der Ball landet ja in so einer Art Bogenlampe über Funk im Tor der Schanzer. Es steht 1-0 für Dresden. Ja. Das war mal eine kalte Dusche und ein geiler Start für Dynamo und Kutschke natürlich.
Auf jeden Fall. Ja, Flanke eigentlich gar nicht so gut. Irgendwie halb hoch von der Grundlinie rein. Da waren auch noch einige Schanzer in der Mitte eigentlich. Ja, aber Kutschke ist da im Rücken der Abwehr entwischt. Zentral zur Stelle, trifft den Ball ja auch nicht mal perfekt. Aber am Ende, ja, nach 2 Minuten der Ball schon drin zur 1-0-Führung. Die letzten beiden Duelle übrigens noch in der zweiten Liga in der letzten Saison gingen jeweils 3-0 für die Heimmannschaft aus. Und Dresden weckte den Anschein, als wäre das auch an diesem Tag wieder der Anspruch gewesen. Früh am Start gewesen. Machten danach auch weiter. 17. Minute, Akaki Gogia in der Mitte vor dem Strafraum, nachdem Borkowski ihn angespielt hat, zog ab, knapp vorbei. Die Schanzer brauchten ein bisschen, um reinzukommen in der 25. Minute. Da gab es einen Eckball für Ingolstadt.
Richtig. Und nach diesem Eckball kommt Testroth mit dem Kopf an den Ball, scheitert da noch am Dresdner Strafraum Gewusel sozusagen. Der Ball wird kurzfristig geklärt. Da steht aber Knipping an der Grenze des 16-Meter-Raums und buxiert den Ball mit dem Kopf wieder zurück in Richtung Dresdner Tor. Und ich weiß nicht, ob da noch jemand dran war von den Schanzern, Dumboja vielleicht. Auf jeden Fall ist es am Ende so, dass Testroth wieder mit dem Kopf zum Ball kommt, aus 2 Meter Torentfernung und das Ding über die Linie drückt. 1-1 in Minute 26. Sicherlich ein bisschen überraschend und sehr nachlässig von Dynamo verteidigt. Haben ja so ein bisschen das Problem, bei Standards anfällig zu sein für Gegentore. Hat man auch da wieder gesehen. Da war nicht jeder auf seinem Posten.
Stimmt. Mit dem Rebound, wie wir Basketballfans sagen, ist der Ball dann reingegangen.
Hat dich das Fieber gepackt?
Nachdem
wir die Bronzemedaille geholt haben.
Ja, sehr gut. Du hast doch bestimmt alles geschaut, oder nicht?
Ja, na klar. Ich habe sogar das herzzerreißende Spiel gegen Spanien bei meinen Eltern geschaut. Liebe Grüße. Die sind ja, seitdem ich damals in meinen Jugendjahren doch sehr exzessiv Basketball gespielt und verfolgt habe, so ein bisschen, wir sind so halb interessiert und haben mich gefragt, ob ich vorbeikomme. Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und dann haben wir es geschaut. Aber ja, leider nichts geworden, aber trotzdem Bronze geholt gegen Polen. Riesenleistung der Mannschaft und für alle von euch, die das schwarz-weiße Leder mal, dem schwarz-weißen Leser mal überdurstig sind, nimmt mal das Orangefarben in die Hand und ihr werdet sehen, auch geil.
Auch so, geil.
Schluss damit. Zurück ins Rudolf-Harbig-Stadion.
Gerne, ja. Also 1-1 in der 25. Minute. Und es gab sogar 4 Minuten später, also in der 29. Minute, die Riesenchance zum 2-1 für die Schanzer. Langer Ball auf Testroth. Dreljazza kommt raus und klärt noch mit dem Kopf in feinster Manuel Neuer-Manier.
In Anführungsstrichen,
Genau, etwas kurz, nämlich zu Hans Nuno Sapai. Der spielt direkt wieder zu Testroth in die Spitze und der knallt drauf aus der Drehung. Und da musste Dreljazza sich richtig, richtig strecken und sich richtig viel Mühe geben, dass er den noch halten kann. Genau, der hätte gepasst. Konnte er noch vereiteln. Also es war ein kurzweiliges Verfolgerduell. Mit 1-1 ging es in die Pause. Da war noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das Gefühl hatte man. Und Nico Antonitsch, der Verteidiger, der eingewechselte Verteidiger kurz zuvor auf Seiten der Ingolstädter, der dachte sich, glaube ich, das auch, weil er hat sich nämlich zu einem Rückpass hinreißen lassen zu seinem Keeper. Der hätte teuer werden können, direkt in die Beine zu Kutschke. Der läuft ihn auch, umkurvt Funk dann und schießt aber am langen Pfosten vorbei, also aus spitzem Winkel. Das war eigentlich nicht so schwer, das Tor zu treffen, hätte natürlich das zweite Tor sein müssen. Aber Kutschke ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Bitter. Ja, und dann verflachte auch hier das Spiel so ein bisschen
Mitte der zweiten Hälfte. Das plätscherte so vor sich hin. Einen weiteren Höhepunkt für Nico Antonitsch gab es dann in der 87. Minute, wo er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Ist da etwas ungestüm in Aki Gogia reingegrätscht. Man muss sagen, er hat den Ball gespielt und es war auch nicht die offene Sohle. Hätte vielleicht nicht unbedingt zu einer gelb-roten Karte führen müssen. Kann sich aber auch nicht beschweren, dass es die am Ende gegeben hat. Ärgerlich natürlich für die Schanzer, aber die verbliebenen 3+3 Minuten haben sie auch noch überstanden. Es gab noch einen Kopfball, eine Kopfballmöglichkeit von Kammerknecht auf Seiten der Dresdner. aber auch diese konnte vereitelt werden von den Schanzern und so ging das Ganze mit 1:1 wieder zurück in die Kabinen. Unbefriedigendes Ergebnis für beide Teams. Am Ende hätte Dynamo, glaube ich, eher die Möglichkeit gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden. Die ärgern sich vielleicht ein bisschen mehr, auch gerade durch den Heimvorteil. Betrachtet man aber den Spielverlauf, geht das Unentschieden auch eigentlich in Ordnung. Aber natürlich, es hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Dynamo mit 16 Punkten nach dieser doch jetzt schon echt ganz guten Serie, die sie hatten mit 3 Siegen, immer noch Platz 5. Das sah ja auch alles schon mal schlimmer aus. Und die Schanzer jetzt mit nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen, ein Punkt hinter Dynamo auf Platz 8. Also beide Teams, glaube ich, unter den Erwartungen, hinter den Erwartungen von Fans und Experten, wie wir es sind.
Ja.
Aber trotzdem auch noch mit Anschlussmöglichkeit. Also muss man ja auch
das sagen. Stimmt. Also Platz 8 zu Platz 3 sind ja nur 2 Punkte zu Freiburg 2, zwischen Ingolstadt und Freiburg 2. Also kann sich alles schnell wieder drehen. Breaking News wieder, heute Montagabend. Das heißt, wir kriegen hier noch die Ergebnisse rein. Timo Rost ist noch Trainer, nach meinen Informationen. Aber Helge Leonhard ist ja zurückgetreten.
Genau, ja, haben wir drüber geredet.
Der Präsident, Wahnsinn, der nimmt es auf seine Kappe. Ist jetzt, glaube ich, seit 7 Jahren im Amt gewesen. Ich glaube, im Herbst 2014 hat er den Laden da übernommen. 2 Abstiege sind jetzt in seine Ära gefallen. Und bin gespannt, wie das weitergeht und was das auch für Timo Rost bedeutet. Aue ja verloren am letzten Freitag in München. Aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, was noch so abging jetzt gerade. Und zwar Rot-Weiß Essen gegen 1. FC Saarbrücken. Spiel ist zu Ende gegangen. 1-0 Sieg für Rot-Weiß Essen.
Ah, ja, langsam.
Kleine Überraschung.
Die Pottler. Ja, nicht schlecht. Ja. Wer hat's gemacht?
Felix Götze hat's gemacht.
Ach was.
Schon in der ersten Hälfte. Damit Essen jetzt aus den Abstiegsrängen aufgestiegen quasi auf Rang 15. Einen Punkt jetzt vor Verl auf 17 und
Applaus
in die kleiner Hand. Aufatmer im Ruhrgebiet.
Übrigens, Fun Fact, wusstest du, dass Pelé Ehrenmitglied bei Rot-Weiß Essen ist?
Der Pelé.
Ja, der
einzig
Wahre. Und es gibt auch ein Foto, wo er mit einem Essen-Trikot posiert.
Nee, das wusste ich natürlich nicht, aber jetzt musst du natürlich auch mit der Geschichte dahinter hier
auffahren. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil Helmut Rahn befreundet war mit Pelé, sonst erklärt sich das mir nämlich auch nicht. Ich weiß, dass Schalke mal ein Testspiel gegen Santos gemacht hat an der Hafenstraße in den 60ern irgendwann, glaube ich, und da haben Garincha und Pelé natürlich gespielt. Aber jetzt die genaue Geschichte weiß ich jetzt auch nicht. Es ist auch nur mir jetzt bekannt, weil es in diesem Fun-Fact-Kalender von Elf Freunde drin stand.
Ah, okay, von Elf Freunde sogar.
Top-Print-Erzeugnis. Top-Print-Erzeugnis,
kaufen. Top-Print-Erzeugnis, kaufen. Und immer
und die auch Website. Online lesen.
Genau,
auf so. Endlich jetzt hier, zweite Liga. Ich will ins Bett, mein Junge.
Ja, wir gehen in die zweite Liga.
Rein.
Und zwar Letzter gegen Erster, das Duell gab es am Wochenende tatsächlich. Greuther Fürth gegen den SC Paderborn. Die letzte Chance so ein bisschen für Marc Schneider, dachte man vielleicht. Also do or die, wie man ja so schön sagt. Ganz floskelig. Herkules-Aufgabe. Genau. Für die Spielvereinigung im eigenen Stadion. Und wie gesagt, Tabellenführer aus Paderborn. Die Mannschaft, die bisher mit ihrem Offensivfußball so zu überzeugen wusste, aber davon sah man in der ersten Hälfte wenig bis gar nichts. Man dachte eigentlich, Fürth spielt den Offensivfußball, wenn man vorher die Saison gar nicht verfolgt hätte. Guter Auftritt in der ersten Halbzeit der Franken. 14. Minute, erste Chance für Ragnar Ache per Kopf nach einer Ecke. 3 Minuten später die Riesenchance für Branimir Gotta. Aus etwas spitzem Winkel im Strafraum zog er ab, aber Yannick Huth mit den Fäusten zur Stelle. Die Fürther, die legten los. Also die wussten, um was es hier ging, offensichtlich.
Ja, gerade die Chance, die du angesprochen hast von Ricorda, ich bin wie Lola Matthäus
schon. Ja.
Gute Spieleröffnung von Michalski fiel mir da auf, weil der schlug den langen Pass auf Rigota. Und das war schon echt mit dem Maßband gezogen. Und leider ist er dann noch gescheitert an Hut. Danach noch eine größere Chance, kann man fast sagen. Lattenkracher von Abiyama. Vorher war es Ache, der auf Rigota legte. Und der bewies Übersicht und legte quer auf Abiyama und der musste eigentlich nur ins leere Tor einschieben, weil Hut verladen war und haut das Ding da an die Latte. Da habe ich mir schon wieder gedacht, ich habe es ja live gesehen in der Konferenz, oh, wenn das sich nicht rächt.
Stimmt, und, das habe ich mir auch gedacht, ich habe es auch live geguckt.
Ja, bei Paderborn lief aber überhaupt nichts zusammen. Zu einem Überfluss musste Felix Platte, der beste Stürmer der gesamten Liga aktuell, nach 29 Minuten raus, hatte da irgendwas, hat sich wohl irgendeine Verletzung am Knie zugezogen. Ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist. Für ihn kam Dennis Rebeni. Aber bis dahin ging überhaupt nichts in Richtung Fürther Tor. Dann erst ging es los, ein bisschen Pieringer hatte eine Chance und dann nochmal Leipertz mit dem Kopf, aber wirklich gefährlich war es nicht.
Nee, das stimmt. Schafran debütierte, machte sein Startelf-Debüt, Leon Schafran im Tor, der Fürther, machte eigentlich einen ganz guten Job, weil Linde war erkrankt, deshalb kam er überhaupt nur zu diesem Startelf-Debüt, musste dann so ab Mitte, Ende der ersten Hälfte dann auch ein, zweimal zugreifen, gab eine Freistoßflanke von Justwan, die Robert Leipertz noch mit dem Kopf aufs Tor brachte, da musste Schafran einmal sein Können unter Beweis stellen, ansonsten alles relativ ungefährlich, würde ich mal sagen. Und dann sollte es doch ganz gut aussehen für die Fürther. 1-0 in der 42. Minute.
Richtig. Asta hat da den Ball bekommen nach einer schon fast geklärten Ecke, brachte den Ball hoch in den Strafraum und da war eben Jena Michalski, der Neuzugang von Wisla Plock. Glaube jetzt sein zweites Tor im vierten Spiel. Nicht schlecht, muss ich sagen.
Verteidiger, ne?
Ja, sein erstes Tor war auch per Kopf, kann ich mich noch dran erinnern. Steht da neben Haddadi in der Innenverteidigung und macht auf jeden Fall eine gute Figur. Bringt gerade Offensivqualität mit. Ich habe vorhin schon diesen spieleröffnende Übersicht von ihm angesprochen, aber auch nach Standards echt stark. Man muss sagen, Hoffmeier hat keine gute Figur gemacht bei diesem Tor. Der hätte Michalski enger verteidigen müssen. Trotzdem ein verdientes Tor allemal und führt mit einem ganz anderen Gesicht als in den vergangenen Spielen. Da muss man wirklich sagen, Respekt an Schneider, dass er seine Jungs nochmal so aufpeitschen konnte. Ja. Ich glaube, ich habe schon vor 2 Wochen gesagt, dass ich nicht mehr an die Wende unter ihm glaube. Nach diesem Spiel und auch nach dieser ersten Halbzeit, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, muss ich sagen, vielleicht hat er doch Pferdeflüsterer-Qualitäten, denn Fürth echt wie eine andere Mannschaft.
Das stimmt. Ich glaube sogar, es war letzte Woche, als wir über die Fürther sprachen.
Ja.
Umso erstaunenswerter quasi, dass sie...
Erstaunlicher
heißt das Wort sonst, genau.
Richtig.
Dass sie dieses Gesicht zeigen konnten gegen den SC Paderborn. Paderborn besann sich dann ja auch in der Pause, muss man fairerweise sagen, darauf, dass sie Tabellenführer waren vor diesem Spieltag. Kamen ein bisschen mit einem anderen Gesicht auch aus der Kabine. Das mündete schon sehr schnell im Ausgleich. 49. Minute, 1-1 durch Srebeni, der reinkam. Auch hier super kombiniert. 4 Kontakte von 4 Spielern. Justwan, Muslia, glaube ich, Pieringer und am Ende halt Srebeni. Alle One-Touch, klasse gemacht. Und da hast du wieder gesehen, die sind eingespielt. Gerade in der Offensive, da klappt wirklich vieles bei den Paderbornern. Und da dachte ich, als ich das Spiel geschaut habe, jetzt geht's hier in der zweiten Hälfte doch wieder in die gewohnte Richtung, ist man ja auch von Fürth gewohnt in dieser Saison. 11 Punkte haben sie schon nach Führungen verspielt in dieser Saison. 2 Punkte übrigens auch gegen Holstein. Da war Fürth sogar auch die bessere Mannschaft, kann ich mich noch erinnern, am ersten Spieltag.
Stimmt.
Ja, und man dachte, jetzt könnte es wieder so laufen. Aber erst konnte Fürth weiterhin den Spielstand halten und dann kamen sie sogar auch wieder selbst besser vors Tor.
Ja, genau, man muss sagen, Paderborn wirklich nur kleine Aufblitzer dieser offensiven Kraft zeigen können. Nicht wirklich Zugriff gefunden und Fürth machte das besser, wurde dann belohnt. In der 73. Minute, Branimir Goda, ich werde ihn jetzt konsequent so nennen, setzt sich durch gegen Ron Schallenberg, der fälscht den Ball noch ein bisschen ab, den Rigota. Junge, ich kann's echt nicht mehr. Den Rigota abschießt aus ungefähr, so 10 Metern, halblinke Position und macht den deshalb so ein bisschen unhaltbar für Hut im Tor. Der Ball kommt bogenlampenartig zum Netz und ist drin. Tor ja. für Greuther Fürth absolut verdient, weil es war absolut ja, stabil, was sie aufs grüne Parkett gebracht haben. Und man muss sagen, ja, einfach die obwohl jetzt der Letzte gegen den Ersten gespielt hat, hat die Mannschaft gewonnen, die es am Ende mehr verdient hat, weil sie besser spielte. Gab auch noch eine Riesenchance vorm Abpfiff für Jeremy Duziak. Der hätte es gut ja. und gerne auch mal 3-1 stehen können. Und ja, Fürth hat gezeigt, was ich aber auch schon in dieser Mannschaft attestiert habe, dass der Kader zu mehr fähig ist und auch keine wirklichen Probleme dabei hat, Teams wie Paderborn zu schlagen. Und das lässt mich doch positiv in die Zukunft schauen.
Ja, ja. An diesem Tag hat vieles gepasst. Auch, dass ja Paderborn, muss man auch noch sagen, vor dieser Duziak-Chance auch noch einen Hochkaräter hatte. Hoffmeier-Flanke auf Pieringer, der aus nächster Nähe den Ausgleich, es ja. war eigentlich direkt im Gegenzug nach der Führung, den Ausgleich liegen lässt, musste rüberköpfen oder konnte nur rüberköpfen übers Tor. Also auch das Quäntchen Glück natürlich in diesem Spiel gewesen. Aber ja, dieser Auftritt hat auf jeden Fall Mut gemacht für die Zukunft. Und damit hat Fürth auch die rote Laterne abgegeben an den ersten FC Magdeburg. Beide zwar mit 7 Punkten, Fürth aber ja mit dem ersten Sieg. Das ist der erste Sieg gewesen nach 9 Spielen. Applaus. Das ist der Wahnsinn.
Das halten nicht viele Trainer durch, wirklich. Also nach 9 Spielen ohne Sieg noch auf der Bank zu sitzen. Also Respekt. Ja. An der Stelle an die Fürther Verantwortlichen, die aber auch langen Atem beweisen und hoffentlich jetzt belohnt werden, ja.
Nach der Länderspielpause geht's für Greuther Fürth gegen Sandhausen. Denkt man auch auf dem Papier, da geht vielleicht was. Aber Sandhausen unangenehm. Sicherlich aber auch natürlich ein Spiel, was Fürth gewinnen muss eigentlich, um natürlich schnell da rauszukommen. Aber auch, weil Sandhausen natürlich direkter Tabellennachbar ist auf Rang 15 mit nur einem Punkt vor Fürth. Also ein wichtiges Spiel.
Ja,
das stimmt. Wir reden jetzt über den FC Hansa Rostock. Ole ist ja mit der Bitte auf mich zugekommen, über Hansa zu sprechen. Und dieser Bitte möchte ich hiermit nachkommen. Das Spiel, vielleicht einleitende Worte gegen den ersten FC Magdeburg. Ein Ostklassiker, wie er so gerne bemüht wird bei solchen Duellen. Das hat mir ein bisschen Flashbacks gegeben an die letzten Wochen. Wenn ich auch Holstein gesehen habe gegen den HSV, so schlimm war es nicht bei Hansa gegen Magdeburg, aber auch an Holstein diese Woche gegen Bielefeld, weil nämlich Magdeburg gar nicht so wenig Aufwand betrieben hat, oder? Hast du es auch so gesehen? Hansa clever. Ja, ja. Hansa clever gemacht, in den wichtigen Momenten da gewesen. Und Magdeburg, ja, hat sich die Zähne ausgebissen, dann insbesondere auch in der zweiten Halbzeit, an der absolut soliden Defensive.
Ja, und teilweise auch haben sie ja Abschlüsse gefunden, aber halt dann einfach Unvermögen bewiesen vor dem Tor. Ja. Beziehungsweise scheiterten dann an Kolke oder es war noch ein Bein dazwischen. Erstmal muss ich sagen, was mir auffiel, ist, dass Hertel wieder umgestellt hat im Vergleich zu den letzten beiden Spielen. Keiner der drei namhaften Neuzugänge, Van Dongelen, Lukoki und Lee, waren auf dem Platz, sondern ja, nur alteingesessene Recken. Und Lukas Hinterseer, der ja so ein bisschen als zweite Spitze neben Verhoek agiert hat, ein bisschen aber auch so die Zehnerposition in sich hatte. Das war ganz seltsam, der ist da so ein bisschen rumrotiert, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, um das mal vorwegzunehmen. Kein Tor geschossen, aber war sehr präsent und hat mir da gut gefallen. Vielleicht das auch eine Möglichkeit, dass man Hinterseer so ein bisschen hinter Verhoek und Pröger agieren lässt als so Regisseur. Ist er ja eigentlich gar nicht gewesen, aber hat mir gut gefallen. Und du hast es angesprochen, Magdeburg kam gut ins Spiel, die ersten Chancen auf jeden Fall auf Seiten der Blau-Weißen. Lukas Schuler war es da einmal, scheiterte er am Außennetz, dann an Kolke und der Ball senkte sich trotzdem gefährlich Richtung Tor. Und Luki Schärf da mit der Rettungstat des Jahres schmeißt sich da rein und köpft den Ball noch an die Latte. Also da habe ich schon ganz tief durchatmen müssen, weil das wäre dann eigentlich schon fast das 0-1 gewesen für die Magdeburger zu dem Zeitpunkt. Ja. Auch wirklich wirklich nicht unverdient. Dann gab es die erste Chance auf Hansa-Seite. Luki Hinterseher, schön in Szene gesetzt worden, dort aus der eigenen Hälfte. Auch das hätte ein Tor sein müssen. Gut gehalten von Reimann, der eine ebenso gute Partie gemacht hat, eigentlich wie Markus Kolke. Und ja, das war so ein bisschen der Auftakt von so einer Run-and-Gun-Anfangsphase, weil es wirklich hin und her ging. Kolke auch noch einmal sehr gut gehalten gegen Moritz Boni-Quarteng, der da abgezogen hat aus 17 Metern, auch ein richtig guter Schuss gewesen, aber Kolke ganz schnell unten konnte den Ball so abwehren. Und ja, nach einer kleinen Phase ohne Möglichkeiten, 5 Minuten, kam dann die 30. Minute und ja. Da war dann Kai Pröger zur Stelle.
Ja, was für ein Spiel von ihm war. Er war eigentlich diese personifizierte Kaltschnäuzigkeit, auf den Punkt da zu sein. Von rechts kam, glaube ich, der Ball. Nee, von links kam der Ball und von links und dann mit rechts abgezogen. 30. Minute, Ingelsson. Ja, und Rostock, Fehler der Magdeburger bestraft, ich glaube Ballverlust. Und dann ging es flott und ja, Kai Pröger, guten Tag gehabt.
Ja, Ingelsson setzt ihn natürlich gut in Szene, aber trotzdem jetzt auch nicht die optimale Position, um ein Tor zu erzielen. Hat da noch Njaka vor sich, glaube ich, den Mützter mal eben durch die Hosenträger. Und ja, schön flach links unten rein, keine Chance für Reimann. Kam so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich absolut geiles Ding und super wichtig, da in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit. Danach muss man aber sagen, Magdeburg nicht aufgesteckt, direkt weitergemacht. Es gab wieder eine Riesenchance für Lukas Schuler. Also der wirklich sehr, sehr unglücklich an dem Tag. Echt ein paar Mal gut in Szene gesetzt worden von Elan Kuri und von Müller oder Condé. Aber immer seinen Meister in Markus Kolke gefunden. Hansa hingegen effizienter gewesen. Kai Pröger in der 41. Minute zum zweiten nach einer Ecke, die eigentlich von den Magdeburgern nicht wirklich konsequent geklärt wurde. Pröger bekommt den Ball so an der Fünferkante, ziemlich spitzer Winkel, steht er rechts zum Tor, aber zieht den Ball per Dropkick ins linke obere Eck rein. Richtig starkes Tor. Und dann gab es den Flickflack mit freundlichen Grüßen an Moritz Boni-Quarteng, der den letzte Woche gemacht hat. Und es stand 2-0.
Wie Miro Klose. Auf dem Feld und in der Luft.
Seite gemacht.
Ja, gut.
Aber ja, ich war auf jeden Fall angetan von dieser ersten Halbzeit, weil es ist ungewohnt, Hansa so kaltschnäuzig vorm Tor zu erleben. Und ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und gerade wenn du dann als Team vielleicht weniger Chancen hast, aber dafür eiskalt bist, hast du es auch verdient, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Und deswegen war das auch in Ordnung nach dieser Kaltschnäuzigkeit, die da bewiesen wurde.
Ja, das muss man ja auch so sagen. Also dann von unverdient zu sprechen, trifft ja auch nicht zu. Das ist ja auch eine Qualität, auf jeden Fall dann da zu sein. Und Magdeburger Unvermögen, und das mussten ja, wie gesagt, so einige Mannschaften in der letzten Zeit mal spüren in der Liga. Ja. Hansa hat aber nicht alles reingemacht, was ihnen vor die Füße kam. Eine Riesenchance dann in der zweiten Hälfte schon für Ingelsson. Ich glaube, 59. Minute war es. Muss er eigentlich machen, würde ich sagen, das 3-0. Pröger hat sich da auf die Viererkette zugedribbelt sozusagen, der Magdeburger, hat dann Ingelsson im Zentrum perfekt in Szene gesetzt und er ist eigentlich nahezu alleine vor Reimann, der stehen bleibt und stark pariert, gut gemacht, aber das Dritte sollte dann ja trotzdem nicht lange auf sich warten lassen.
Richtig, nur 3 Minuten später, Lukas Fröde, dieses Mal Ingelsson als Vorbereiter, schön in Szene gesetzt worden von Lukas Hinterseher. Auf der rechten Seite sieht Fröde am zweiten Pfosten und der dückt das Ding über die Linie aus kurzer Distanz. Kurzfristig wurde der Jubel der Rostocker Fans und des Rostocker Teams im Keim erstickt, da der Schiedsrichter gesagt hat, hey, hier, stopp, das war Abseits. Gebe ich nicht, aber dann wurde nochmal gecheckt, Ingelsson nicht im Abseits gewesen beim Abspiel von Lukas Hinterseher, daher regulärer Treffer von Lukas Fröde in der 62. Minute und muss man sagen, das war die Vorentscheidung. Danach hat Hansa das Spiel den Magdeburgern überlassen, die sind nochmal ein paar Mal vors Tor gekommen, wirklich gefährlich wurde es nicht. umso unnötiger dann Anfang der 80er Minuten. Ryan Malone foult Ito, Christian Titzes Liebling, im Strafraum, völlig unnötig, so ein bisschen ungestüm, lässt er das Bein stehen, Ito ja. Sieht das, nimmt dankend an. Klarer Elfmeter, natürlich eingefädelt, aber trotzdem hätte Malone
zwar... Null Beschwerde.
Richtig.
Von Rostocker Seite ja. Habe ich so wenig Beschwerde habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen bei einem Elfer. Und auch schon der dritte Elfer in dieser Saison, der verschuldet wurde von Malone. Was ist da los?
Stabil. Ja, er ist halt ein kleiner Holzhacker, ne? Der unser Amerikaner da in der Verteidigung. Dafür ist er echt, glaube ich, ein ekliger Gegenspieler, immer sehr, sehr körperlich. Ich meine, das lebt halt auch davon. Haut manchmal wirklich Tacklings raus, die könnten von Sergio Ramos sein. Aber natürlich genauso oft, dann geht's auch nach hinten los und ja, er verursacht Elfmeter oder gelbe Karten. Aber gut, es war
ja auch egal in diesem Spiel.
Richtig, genau. Ich wollte es gerade sagen, Baris Artig kurz vorher eingewechselt. Übrigens schön an dieser Stelle, dass er wieder fit ist anscheinend. Für 90 Minuten reicht's noch nicht, aber wenigstens einen Kurzeinsatz hat es gegeben. Hat sich aber ein bisschen verschätzt bei diesem Elfmeter. Schießt wirklich nicht sonderlich gut, so halb in die Mitte. Keine großen Probleme für Kolke, diesen Ball abzuwehren. Dann ist Malone da, der klärt den Abstauber bzw. verhindert den Abstauber. Und es steht weiter 3-0. Habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich gedacht habe, so, ach komm hier, 3-1 wäre noch geiler für mich, weil ich dann wenigstens hier das große Maul haben kann. Aber diesen Gefallen tat mir Artig dann in der 40. Minute, was erzähle ich, 90. plus 4. Jason Schecker kommt da zum Abschluss im Rostocker Strafraum und der Ball wird abgeblockt von einem Abwehrbein, Rosbach oder Malone. Und landet dann bei Artig durch Zufall und der steht alleine vor Kolke und macht das Ding rein zum 3-1. Keine Gefahr mehr, das Spiel war durch. Aber natürlich ein kleiner Makel für Jens Hertel und die Jungs wäre es natürlich schöner gewesen, 0 zu gewinnen. Für mich ist es super, auch 3-1 zu gewinnen.
Ja, und jetzt muss man ja dazu sagen, nach der Länderspielpause kommt es zum El Gigantico der zweiten Bundesliga. Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Unsere Vereine begegnen sich.
Das wird auch eiskalt getippt, egal.
Dachte ich auch schon. Ja, müssen wir machen. Punktgleich übrigens, ne? Kiel auf Rang 18, auf Rang 8 und Rostock auf Rang 9. Beide mit 12 Punkten. Holstein mit minus 3, Hansa mit minus 4 Torverhältnis. Das ist der einzige Unterschied. Also, ein absolutes Duell auf Augenhöhe. So wie in der letzten Saison ja auch schon. Also auch wenn dort beide Spiele Hansa gewinnen konnte, waren es auch immer so Duelle, wo man gerade sich so auf Augenhöhe ungefähr begegnet ist, irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Wollen wir direkt tippen oder?
Ja, lass uns das machen. Ich denke mal, gibt's zwei klare Meinungen. Ich sag natürlich, weil ich noch unter dem Eindruck dieses geilen Hansa-Sieges aus dem vergangenen Jahr stehe, wo Verhoek traf in Kiel. Das auch.
Das war das 3-1 oder so, ne?
Ja, genau.
Ich weiß es nicht mehr, ich hab's verdrängt.
Ich glaube ja 3 oder 2-1, ja. Dass auch in dieser Saison wieder ein Auswärtsdreier für Hansa an der Förde drin ist und sage, das Spiel geht 0-2 aus.
0-2. Oh, das wäre bitter.
Das wäre peinlich, ne?
Ja, das sowieso, aber. Nee, was tipp ich da? Ich sage ein 2-1. Ein 2-1 erkämpfter Sieg.
Okay.
Und für Holstein.
Da es noch weitere geile Partien in der zweiten Liga gibt, würde ich sagen, machen wir nochmal zwei aus der zweiten für die kommende oder für in zwei Wochen. Nämlich, Du darfst dir aussuchen, entweder HSV gegen HSV oder Paderborn-Darmstadt.
Oh, dann machen wir doch mal Paderborn-Darmstadt.
Okay.
Finde ich.
Ja. Ich sage, Darmstadt wird untergehen in Paderborn. Paderborn wird sich wieder besinnen auf die Offensivstärke, kommen alle gut raus nach der Länderspielpause und putzen Darmstadt 3-0 weg.
3-0.
Ja.
Das ist schon wieder ein guter Tipp. Ich sage, es wird noch torreicher. Ich sage 3-2.
Ah ja, gut. Ja, hoffen wir auf ein Torfestival, finde ich gut.
Ja.
Alles klar, dann haben wir uns jetzt auch wieder festgelegt, gehen in unseren wohlverdienten Kurzurlaub und haben jetzt ja auch schon wieder 43 Minuten im Kasten. Schnell ins Bett, würde ich sagen, ne? Ab.
Ja,
Gleich schon 11, du. Huiuiuiui.
Uiuiui. Husch, husch ins Bett auf jeden Fall. Gute Nacht und bis in 2 Wochen. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Genau, bis in 2 Wochen. Wir sehen uns dann in Hamburg wieder. Ich freue mich schon. Macht es gut, liebe HörerInnen. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao.